Bis auf zwei nehmen alle Platz. Der eine bin ich und die andere ist Helga. Komm bitte nach vorne. Ich wusste, dass ich heute was erzählen möchte im Gottesdienst. Ja, sie wusste es noch nicht.
Einige wissen ja, dass ich jetzt etwas weiter weg wohne. Und auf dem Heimweg habe ich schon gedacht, das passt eigentlich heute sehr gut, was du damals erlebt hast. Und damit bin ich schon eigentlich beim Punkt. Ich habe nicht so was Aktuelles wie Siegfried. Aber er hat vorhin erwähnt, rufe mich an in der Not. Und Angst hat ja ganz, ganz verschiedene Gesichter. Also der Weg zur Arbeit ist eins, ne? Aber wenn man in seiner Lebenssituation etwas erlebt, wo man, was einem sozusagen sämtliche Fußbodenbretter unter den Füßen wegzieht, dann ist die Angst echt massiv und man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Meistens, wenn man älter wird, so wie ich, dann mehren sich die Zipperleins, aber es gibt eben auch massive Krankheiten, auch unter uns, wo man denkt, meine Güte, was kommt da auf mich zu? Und ich habe das massiv erlebt im Jahre 2013, da erfuhr mein Mann, dass er eine schwere Krebserkrankung hat. Und dann hieß es, aber vorher, bevor wir das operieren, müssen wir noch die Niere entfernen. Das erzähle ich nur so außenrum, das Krankheitsbild, damit er die Situation versteht. Denn mir geht es jetzt nicht um die Krankheit, sondern um die Tatsache, was machte das mit mir? Denn da hatte ich Angst, nicht nur mein Mann. Und als wir ins Krankenhaus kamen, wurden wir so verarbeitet quasi, ihr geht jetzt dahin, das und das Zimmer. Und als wir in das Zimmer kamen, da blieb uns wirklich fast die Spucke weg. Wir guckten an die Wand und da war ein riesen Poster. Und wisst ihr, was da drauf stand? Das, worüber Janusz nachher predigt. Deine Güte ist so weit, wie die Wolken gehen. Und deine Wahrheit so weit, wie der Himmel ist. Dazu muss ich sagen, nicht nur dieses Wort hat uns umgehauen, sondern mich persönlich. Es ist mein Lieblingschorlied gewesen, als wir in Bremervörde gesungen haben, voller Freude. Kennt ihr das? Herr, meine Güte, Herr, deine Güte. Herr, deine Güte ist so weit. Kennt ihr noch, ne? Die Älteren vor allen Dingen. Und ich war so dankbar, dass Gott uns dieses Wort entgegensagte. Ich hatte plötzlich vor Michaels Operation überhaupt keine Angst mehr. Und auch nicht davor, wenn er jetzt nicht mit mir nach Hause kommt, dass dann meine ganze bisherige Lebensidentität verschwunden sein würde. Dann wäre ich nämlich keine Ehefrau mehr, dann wäre ich Witwe. Mhm. Aber das ging ja noch weiter. Ich hörte dann anschließend, wieso das kam, dass in der Klinik in Deppstedt so ein Poster an der Wand hängt. Und zwar auf der Station arbeitete ein lieber mir Bekannter aus unserer Bremervörder Gemeinde, der in unserer Gemeinde zum lebendigen Glauben gekommen war und dafür gesorgt hatte, dass dieses Poster dort an der Wand hing, sodass ich hinterher auch noch hingehen konnte und sagte, lieber Bruder, ich danke dir so sehr, dass du dieses Poster Halleluja. An die Wand gehängt hast.
Wunderbar.
Aber da war Gott da.
Wunderbar. Ja? Ihr wisst, was ihr zu
Gott
tun habt auf der Arbeit. Ja?
Okay. Gott ist gegenwärtig.
Gott ist gegenwärtig. Überall. Aus der Angst ist dann Lob geworden.
Aus
oder?
Der, ja, Vers 4, da kommst du nachher noch zu. Okay.
Ja, genau so ist es. Nämlich, Psalmen kann eine Lebenshilfe sein. In dem Fall war das total unerwartet. Wenn die Psalmen drauf haben, manche Verse zum Beispiel, so richtig sich in unser Gedächtnis so eingebrannt haben, dann kann uns dieses Wissen helfen. Das ist nämlich eine Erinnerung. Und vergiss nicht, da gibt es noch einen, der dir schon Gutes getan hat und will das immer noch tun. Also Psalmen als Lebenshilfe und heute geht's, wenn Klagen zum Loben, zum Danken und zum Loben wird. Wir stehen noch einmal auf und ich lese eben nur einige Verse aus diesem Psalm, nicht den ganzen Psalm. Ein Loblied Davids. Gott, mein Herz ist bereit, ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele, Wach auf, Psalte und Harfe. Ich will das Morgenrot wecken. Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Leuten. Denn deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist, und deine Treue, soweit die Wolken gehen. Himmlischer Vater, uns geht's heute hier ganz unterschiedlich. Aber diese Psalmworte gehen zu Herzen. Wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass dieses Wort auf eine besondere Art und Weise heute für jede und jeden von uns lebendig werden. Herr, erschließe uns diese Worte und lege deinen Segen drauf in Jesu Namen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ihr habt schon gemerkt, diese Psalm, manche Verse aus diesem Psalm wurden schon vertont auf unterschiedliche Art und Weise, und zwar vor Ewigkeit, das heißt im 16. Jahrhundert vielleicht oder noch früher, oder aber in den 80er Jahren oder jetzt. Da gibt es immer was Neues dazu, und lobe den Herrn, den mächtigen König kennen wir, oder Gott mein Herr, es ist mir ernst, 80er Jahre. Ja, es sind nämlich wunderschöne Verse, an die man sich gerne erinnert, gerade in Zeiten der Not. Und dieser Psalm ist in tiefster Not entstanden. Deshalb haben diese Worte so eine Aussagekraft. Und ich finde das typisch eigentlich. Denn sowohl die biblischen Psalmen wie auch Lieder, die immer wieder entstehen, aber in persönlicher Not geschrieben wurden, sie haben eine besonders große Durchschlagskraft. Sie bleiben bei uns hängen. Irgendwie hören sie sich so echt, so authentisch an. Und vielleicht legt deshalb Gott seinen Segen auf diese Lieder. Es gibt Zeiten in unserem Leben, wo wir durch Not und Anfechtungen gehen müssen. Wir haben von Helga gehört, von Siegfried. Ich habe gestern ein Büchlein bekommen als Werbegeschenk, damit ich hier in der Gemeinde Werbung dafür mache. Ich kriege nichts dafür, bis auf das Büchlein. Aber diese Frau, ich kann sagen, diese junge Frau, Jahrgang 89, sie hat hier in diesem Buch in Form von Bildern und von Gebeten oder Psalmen, kann man fast sagen, etwas verarbeitet, was sie in ihrem Leben sehr geprägt hat. Nämlich, sie erfuhr, dass ihre zweijährige Tochter krebskrank ist. Und sie hatte Blutkrebs gehabt, Leukämie. Und sie musste das ganze Programm durchgehen. Nicht nur ihre Tochter, selbstverständlich auch sie und ihr Mann. Und die haben diese Zeit durchstehen können. Und deshalb schrieb sie diese Gedichte, verarbeitete sie diese Zeit in Bildern und hat ihm einen Titel gegeben, Glauben und Sehen, Mutmachendes in schweren Zeiten. Und so Mut möchte ich uns mit Hilfe dieses Psalmes heute auch machen. Und ich möchte euch ermutigen, schreibt in schweren Zeiten auch Gedichte oder Texte, ganz normal, für euch. Verbindet das auch mit Gott. Klagt vor Gott und nicht vor eine Biertheke oder eine Wand. Das ist nämlich hilfreich und segensreich. In solchen Zeiten kann die Angst unsere Kehle sowas von zuschnüren, dass wir manchmal gar nichts laut sagen können. Nur die Gedanken, das Gedankenkarussell ist da. Und trotzdem aufzustehen und trotzdem zu Gott zu gehen, nicht woanders hin, trotzdem vor ihm zu klagen und ihm zu sagen, wie schwer das Leben sein kann, wie schwer ich das gerade empfinde, ist wichtig. Und wichtig ist, dass wir anfangen. Ist es möglich, dass Gott in solche Situationen auffängt? Wir haben es gehört, ja, es ist möglich und wir werden gleich davon hören. Warum ist das möglich? Weil da jemand ist, der uns als gläubige Christen durchatmen lässt in einer solchen Situation. Wir kennen jemanden, der da ist, der uns hilft. Das ist der Herr. Das ist der himmlische Vater. Wir kennen den und wir folgen seinem Sohn Jesus Christus nach. Und ein Vater, der uns aus der Enge und aus der Bedrängnis in die Weite führen möchte. Das finde ich wunderbar. Vier Fragen dazu, die ich kurz beantworten möchte. Können aus Klagelieder Loblieder werden? Habe ich schon gesagt? Ja. Kann das Leben unsere Situation verändern? Das Loben unsere Situation verändern? Ja. Wann beginnt eigentlich Lob Gottes? Da sind wir uns nicht so ganz einig. Okay, hier ist noch Nachholbedarf. Und warum loben gläubige Christen ihren Gott? Da gibt es verschiedene Antworten. Okay, dann, ich habe schon gedacht, ich werde gleich Amen sagen, aber so ist es nicht. Deshalb fangen wir mit dem ersten an. Kann aus Klagen auch Dank und Lob werden? Interessante Sache, könnt ihr zu Hause nachprüfen. Dieser Psalm 108 besteht aus zwei Psalmen. Nämlich, David hat Psalm 57 und Psalm 60 genommen. Aus dem einen Psalm hat er einige Verse rausgenommen. Das sind die Verse, die wir heute behandeln. Und aus dem Psalm 60 genauso. Das ist sozusagen eine Neuauflage eines Psalms. Beinhaltet dieser Psalm aber Teile von zwei anderen Psalmen. Und die Psalmen, auf die David zurückgegriffen hat, verbindet etwas. Beide sind Klagepsalmen. Das, was ich vorher schon gesagt habe. Ein gläubiger Mensch darf vor Gott klagen. Ich würde sogar behaupten, er soll es auch tun. Und beide sind geschrieben in großer Not. Und das war ein einziger Hilfeschrei zu Gott von David. David war in der Wüste. Man könnte sagen, er wurde durch den König Saul in die Wüste geschickt. Er musste vor ihm fliehen. Davon haben wir schon an den letzten Sonntagen gehört. Und er hat sich verkrochen von ihm. Bei dem ersten Psalm 57, aus dem Teile unseres Psalmes stammen, hat er sich in einer Höhle verkrochen und dort diesen Psalm geschrieben. Bei dem anderen ging es um das Volk Israel. Sie mussten sich verteidigen mit einer übermächtigen Macht kämpfen von ihren Nachbarn. Warum hat er daraus ein neues Lied gemacht? Ich denke, er wollte was Besonderes zum Ausdruck bringen. Er formt ein neues Lied, und zwar einen reinen Lobgottes Psalm. Aus Klage und Bedrängnis wird Dank und Anbetung. Und ich finde es genial und nachahmenswert, Loblieder in der Not zu schreiben. Da muss Gott aber einen so weit bringen. Ich habe ein Beispiel aus der etwas neueren Zeit im Vergleich zu David natürlich. Den Mann kennt ihr vielleicht. Das Bild habt ihr schon gesehen. Joachim Neander. Ihr kennt den Neandertaler. Das ist nicht er. Aber es hängt mit ihm zusammen, das erkläre ich euch gleich. Ist ein kleiner, manchmal könnt ihr das benutzen, wenn ich einmal Kreuzworträtsel zusammenstelle, dann werde ich das drin haben. Also, er war ein Kirchenliederdichter schlechthin. Man kommt nicht drum herum, als seine Lieder zu kennen, als Christ. Kam allerdings aus einem liberalen Elternhaus. Die haben sich aus Glauben und Gott nicht viel gemacht. Sie glauben gar nicht so richtig an Gott, hatten keine Beziehung zu Gott und zu Jesus. Und dieser Joachim hat angefangen zu studieren. Übrigens, er kommt aus unserer Gegend. Nein, nicht aus Hagen, nicht aus Lockstedt, aber aus Bremen. Dort ist er geboren, dort hat er studiert. Und an einem Sonntag ging er mit seinen Kommilitonen, also Mitstudenten, in die Martini-Kirche. Die kennen wir doch, oder? Dort gab es nämlich einen besonders frommen Prediger. Und die wollten sich einfach über ihn lustig machen. Komm, machen wir uns Spaß draus. Ja? Und wir werden irgendwie Zwischenbemerkungen fallen lassen, wie auch immer. Aber er hörte sich diese Predigt an und Gott hat ihn so intensiv angesprochen, so ergriffen, das ging ihm so durchs Herz, dass er auf der Stelle sein Leben Jesus Christus anvertraut hat. Er hat sich, wie man das so sagt, bekehrt. Und das hat sein Leben verändert. Er studierte weiter Theologie, er war fertig, aber er bekam keine Pfarrstelle, also Pastorenstelle, keine Gemeinde, war arbeitslos. Was kann man machen als Arbeitslose? Schulamt. Das heißt, er ist Schuldirektor geworden, Düsseldorf, im Dorf der Düssel, sagen manche. Und weil er dort überall vor den Schülern und vor den Lehrern von Jesus erzählte, wurde er verfolgt. Er musste aus Düsseldorf fliehen. Muss man sich vorstellen. Und wo hat er sich versteckt? In einer Höhle, ganz genau. In einer Höhle hat er sich versteckt und dort dichtete er ein Lied. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Das ist eine Ähnlichkeit mit David, oder? Auf der Flucht. Er fand aus der Bedrängnis heraus zum Lob Gottes. Und ich finde das faszinierend. Das Lied singen wir bis heute. Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir in Liebe begegnet. Das Lied wurde nicht in einer Komfortsituation geschrieben, sondern auf der Flucht vor Menschen, die es einfach nicht ertragen konnten, dass eine klare Sache mit Jesus macht und ihm nachfolgt. Und in dieser Höhle, in der das Lied entstanden ist, liegt in einem Tal, dem man später seinen Namen gegeben hat, nämlich Neandertal. Und was hat man im Neandertal gefunden? Hallo, jetzt wissen wir. Gut, aber das ist nicht unser Thema heute. 1679 ging dieser Joachim Neander zurück nach Bremen. Und er bekam eine Pfarrstelle. Wisst ihr wo? In welcher Kirche? In der Martini-Kirche, da wo er sich bekehrt hat. Großartig. Allerdings hat er einen kleinen Nachteil. Da waren mehrere Pfarrer oder Pastoren und er bekam eine Stelle, sodass er jeden Tag um 5 Uhr morgens predigen durfte. Na, gut, also keine Scharen von Menschen kamen da so um 5 Uhr. Ich kenne das, ich hatte Gottesdienste gehalten in der katholischen Kirche um 6 Uhr. Das war so 1, 2, 3, manchmal 4. Das war alles. Es sei denn, die Studenten kamen und da mussten sie kommen, da waren 30 auf einmal. Ja? Okay, sage ich mal, bei 10 Zuhörern, das war vielleicht einer der bestbesuchten Gottesdienste. Ist ihm ein Wahlspruch aufgefallen oder in den Sinn gekommen: Ich will mich lieber zu Tode hoffen, als durch Unglauben verloren gehen. Ich will mich lieber zu Tode hoffen. Ich finde es schön. Merkt euch das. Ich will mich lieber zu Tode hoffen, als durch Unglauben verloren gehen. Und er schrieb weitere Lieder, Kirchenlieder, die ihm den Namen Psalmist des Neuen Bundes einbrachten. Die Zeit in Bremen dauerte nicht lange, denn 1680, sehen wir hier, ist er verstorben. 79 bekam er diese Pfarrstelle und ein Jahr später war er schon tot. Ja, und er starb mit 30 Jahren. Wenn er noch weiter gelebt hätte, wie viele Lieder hätte er noch geschrieben? Aber das ist so mit Künstlern und mit Musikern, die leben oft nicht lange. Manche schon. Meine Lieben, es ist etwas ganz Großes und Schönes, wenn wir in Not und Bedrängnis danken können. Das ist eine ganz tolle Sache. Und diese Hoffnung, die wir durch den Glauben haben, kann uns niemand nehmen. Wir hoffen uns zum Tode sozusagen. Ja. Diese Hoffnung kann uns niemand nehmen. Und wir kennen das Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ja, alle Dinge. Das heißt nicht nur besondere Dinge, alle Dinge. Auch die uns nicht gefallen, die uns wehtun, die uns niederdrücken. Leider haben wir oft diesen Blick des Glaubens nicht. Wir schauen auf unsere jetzige Situation, wir verbohren uns regelrecht in diese Situation. Wir schauen auf unsere Möglichkeiten und sind verzweifelt und klagen. Aber Psalm 108 lenkt unseren Blick auf Gott und es lehrt uns, wir haben es nicht in der Hand und wir werden es nie haben. Aber Gott, er ist da und wir können ihm vertrauen. Was für eine große Erkenntnis. Und ich würde behaupten, das ist die entscheidende Erkenntnis im Leben eines Christen. Auf Gott vertrauen. Kann Loben unsere Situation verändern? Wir haben Ja gesagt. Ja, stimmt. Gott, mein Herr, mein Herz ist bereit, ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele. Die Bereitschaft wecken in uns, in unseren Herzen, in unserer Seele singen wollen, zu wollen und spielen, wenn wir was spielen können. Wach auf, meine Seele. Stellt euch das vor. Morgens ist dein Körper schon wach, dein Geist vielleicht nicht so ganz, musst du erstmal deinen Geist wecken und dann noch deine Seele. Ja? Und sag, wach auf, meine Seele. Kaffee hab ich schon intus, aber du bist jetzt noch nicht mitgekommen. Wir wollen jetzt loben, Gott loben und singen. Ja, ja. Im Jeremia 17,9 lesen wir ein Vers, nämlich Vers 9, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ja, wer kann es? Trotziges Herz. Und kann man nur dazu Ja sagen, denn das Herz von uns Menschen ist manchmal so ein Kuddelmuddel an verschiedenen Gefühlen und Empfindungen, ein Durcheinander, auch was die Gedanken angeht. Es ist so zwiespältig und manchmal so undurchschaubar. Und so ist unser Herz, unsere Seele. Die beiden werden oft als eins in der Bibel verstanden. Wenn wir vom Herzen und von der Seele sprechen, denken wir meistens an Gefühle, an etwas, was uns zu Herzen geht. Was geht uns so zu Herzen? Lieder. Ja? Ich behaupte es, also bei mir ist es zumindest so. Und es gibt verschiedene Menschen in verschiedenem Alter, mit verschiedenem Geschmack, mit verschiedener Prägung und Erziehung. Deshalb sind unterschiedliche Lieder, die die Menschen in ihren Gefühlen, in ihren Herzen ergreifen. Und das fängt schon an bei Musikantenstadl, geht über Lady Gaga und was es alles gibt und Toten Hosen, Robin Williams und ja, bis hin zu der klassischen Musik. Denken wir so an Beethovens Violinekonzert in D-Dur. Das berührt die Herzen der Menschen. Ganz unterschiedlich. Das Lied berührt die Herzen dieser Menschen, dann diese und so weiter und so fort. Aber der Begriff Herz in der Bibel und Herz und Seele meint viel mehr. Herz und Seele bedeutet von der Bibel her mich ganz, meine Persönlichkeit, mein ganzes Ich. Gott, mein Herz ist bereit. Ich bin bereit mit allem, was mich ausmacht. Bei dem einen ist es viel, bei mir ist es etwas weniger. Aber ich bin bereit, mit meiner ganzen Persönlichkeit, ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele. Bedeutet, das bin ich. Janusz, wach auf, besinne dich. Fang an zu danken und zu singen und Gott zu loben in dieser Situation. Warte nicht länger. Und ich denke, dass schon allein durch Singen und durch Loben, durch Danken sich manche Situationen verändern, wenn wir uns ablenken von der Situation und nicht pfeifen, aber vielleicht singen wir uns so ein Lied oder zumindest summen, ein Loblied, ein Danklied. Teste das mal zu Hause. Ja? Wenn in eine Situation kommt, so wie Sigi, und denkt, ah, oh Mensch, muss ich mit ihm reden, dann eine CD nehmen mit schönen Loblied und einfach anhören oder einen Psalm aus der Bibel durchlesen und da werdet ihr merken, dass die Bitterkeit oder die Angst auf einmal weg sind. Herr, du hast mein Leben in der Hand. Ich Begebe das in deine Verantwortung. Und ich weiß, ich werde in dieser Situation nicht allein gehen. Ein kleines Beispiel. Adrian Plees, wer kennt den? Der ist nicht aus unserer Gemeinde. Auf jeden Fall, er hat vieles geschrieben, auch ein Andachtsbuch unter dem Titel Stürmische Zeiten. Und in diesen Andachten schreibt er an einer Stelle von einer Zeit in seinem Leben, wo er an einer Stresserkrankung litt. Es ging ihm ganz, ganz dreckig. Und er schreibt, dass er in dieser Zeit, wo er ganz am Boden war, einen Bibelvers gefunden hat. So wie Tageslese bei Sigi, genauso bei ihm. Er hat einen Vers aus dem Buch Zephania 3, Vers 17 gefunden. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Er ist stark und hilft euch. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Vom ganzen Herzen freut er sich über euch. Und diese Erkenntnis, da gibt es einen Gott, der von ganzem Herzen sich über mich freut, gerade jetzt, wo es mir so schlecht geht. Und Gott freut sich, nicht weil er das spöttisch meint oder so. Er freut sich über mich, dass es mich gibt. Er nimmt mich wahr. Das hat er vergessen, der liebe Adrian. Er hat es vergessen. Und das hat ihm auch geholfen, aus seiner Höhle rauszukommen, aus diesem Loch. Wie schnell vergessen wir, dass Gott eine solche Macht hat, uns da herauszuholen. Gott hat nämlich alles unter Kontrolle. Nur wir haben es nicht. Wir haben nicht alles unter Kontrolle. Und das zuzugeben und Gott abzugeben, fallen lassen, sich fallen lassen in seine Hände und ihn machen lassen, das ist die Kunst, die auch wir, die an Jesus Christus glauben, immer wieder neu lernen müssen oder aber uns immer wieder daran erinnern müssen. Und zwar gegenseitig. Gott lässt uns Schweres erleben, aber wir bleiben darin immer in seiner Hand. Und er schaut sich uns an und freut sich über uns. Dann schaut man dann, der Janusz, der hat wieder Schwierigkeiten. Ja? Aber du weißt doch, ich bin da. Ja? Und diese Erinnerung ist ganz wichtig. Ich habe einen Gott, an den ich glaube. Ich bin da, er ist auch da. Mein Herz ist fest, ist entschlossen. Ich will dir danken gegen alle Gegenstände. Und auch wenn unser Herz so zu Angst neigt, singen zu wollen, danken und Gott loben, ist ganz, ganz wichtig. Denn bei David war das so, er ruft sein Herz zur Ordnung sozusagen. Er ordnet es wieder auf Gott hin. Und dieses Danken und Loben war für David wie ein Kompass, sodass er immer wieder vom Klagen zum Loben gekommen ist. Das ist unsere Richtung. Gott loben, ihm danken. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir werden immer was zu klagen haben. Aber dieses Umschwenken nach dieser Kompassnadel des Dankens und des Lobes zu richten, das ist unsere Aufgabe und das wünsche ich uns. Ganz kurz zu den Liedern, die uns dabei helfen. Ich muss euch sagen, dass mich immer wieder begeistert, was für neue Lieder entstehen. Es gibt alte und neue, ich mag vieles. Also so eine große Bandbreite, ich singe gerne verschiedene Lieder. Ich war schon in Gemeinden, wo nur alte Lieder gesungen haben und dann zu einem anderen Extrem, nur neue, keine Choräle, gar nichts. Und nun bin ich in einer Gemeinde, wo wir sowohl als auch und auch das dazwischen haben. Und in unserem Gottesdienst heute haben wir gerade Lieder aus verschiedenen Generationen und Zeiten. Das finde ich großartig, dass wir das schaffen, so eine Art Spagat. Und ich möchte mich bei der älteren Generation bedanken, dass ihr nicht nur die neueren Lieder ertragen möget, aber vielleicht sogar Gefallen daran habt, neue Lieder zu singen. Und umgekehrt, bedanke mich bei der jüngeren Generation, dass ihr einen Schatz findet in den älteren Liedern. Dass das Lieder sind, die Menschen geschrieben haben, vielleicht und oft aus ihrer Not heraus. Und solche Lieder tragen uns. Und es gibt Gemeinden hier in Deutschland, die uns darum beneiden. Denn sie schaffen es nicht, so ein Repertoire zu haben. Ja, genug Lobes. Ja. Wann beginnt unser Lob? Hier steht: Wach auf, meine Seele, wach auf, Psalter und Harfe, ich will das Morgenrot wecken. Was ist Morgenrot? Nein, wenn es anfängt, wieder hell zu werden, die Sonne aufgeht und so weiter. Er will, dass seine Seele singt mit ihm zusammen und spielt. Denn so soll der Tag begonnen werden oder geweckt werden sogar. Ich muss immer an eine Situation denken von Paulus und Silas. Sie haben Wunderbares getan. Sie waren in Philippi. Zuerst hat sich eine Frau bekehrt namens Lydia. Dann haben sie gepredigt und dort gab es Ärger, nämlich da haben sich zu viele Leute bekehrt und interessiert. Unter anderem, da waren welche, die Wahrsagereien betrieben haben. Und das waren sozusagen Angestellte. Auf einmal kam keiner zu ihnen. Und die Chefs, die Zuhälter sozusagen, die waren verärgert. Und die haben Paulus und Silas denunziert. Daraufhin wurden sie verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Und da sitzen sie. Sie wurden gefoltert, eingekerkert und sitzen im Gefängnis. Alles ist schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Sitzen sie, stockdunkel. Und dann mussten sie sich fragen, hä? Wo ist nun dieser Gott, der so herrlich regiert? Wo ist seine Macht? Und es ist so draußen dunkel gewesen, aber auch ein bisschen in ihren Herzen. Auf einmal beginnen sie was? Zu singen, Gott zu loben. Um Mitternacht, in den dunkelsten Stunden der Nacht und des Lebens beginnen sie Gott zu loben. Wie David, wie Joachim Neander. Und mitten in der Nacht geschieht etwas. Als es anfängt hell zu werden, auf einmal kommt ein Erdbeben und die Gefangenen werden frei. Der Gefängnisdirektor bekehrt sich und gerade in der Inale Herrgottesfrühe gab es eine Taufe von dem Gefängnisdirektor und noch anderen. So was haben sie erlebt. Und das fing an mit dem Loben in der Dunkelheit. Ich will das Morgenrot wecken. Herrlich, wenn wir morgen beginnen, den Tag begrüßen können mit Gottes Lob. Manche haben eine Eigenart, dass sie sehr früh wach werden. Ist nicht schlimm. Das ist gerade die Zeit, um Gott zu loben. Auch vielleicht mitten in der Nacht. Statt sich zu ärgern darüber und über die Not. Das ist schon eine Not, wenn man nicht schlafen kann, einfach Gott zu loben, ihm zu danken. Und entweder schlaft ihr wieder dabei ein, oder aber ihr werdet eine wunderbare Zeit verbringen des Lobes und des Dankes. Und statt am Morgen den ersten Blick auf euren Smartphone zu werfen und Facebook-Seiten und andere aufzumachen und gucken, wer da was auf WhatsApp geschrieben hat, lobt ihr Gott. Ja, bevor noch der Knopf gedrückt wird in der Kaffeemaschine schon, ja. Und dann, der Körper kann nachkommen zu der Seele, ja. Man kann schon anfangen, Gott zu loben. Das ist eine gesunde Lebenseinstellung. Und das wünsche ich uns allen, dass das unser Tagesanfang ist. Gott loben, trotz allem und dankbar sein, ja. Wenn irgendwelche dunkle Gedanken deinen Dank verdrängen, lobe Gott trotzdem. Und das Letzte und das Kürzeste. Warum loben Gott Christen ihren Gott? Warum loben Christen ihren Gott? Da steht es im Vers 5. Haben wir schon gehabt. Denn deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist, und deine Treue, soweit die Wolken gehen. Hier ist die Rede von Gnade und von Treue Gottes. Ja, das ist der Grund. Gottes Gnade und Gottes Treue. Wie weit reicht der Himmel? Wie weit die Wolken ziehen, steht hier. Und diese Gnade Gottes ist unverdient. Und sie reicht viel, viel weiter, als wir uns vorstellen können. Gottes Gnade ist unermesslich groß. Und wenn wir manchmal auf den schlimmen Gedanken kommen sollten, ja, die Gnade Gottes ist bei mir schon ausgeschöpft, dann irren wir uns. Das wird nie der Fall sein. Wir werden die Gnade sowieso immer brauchen können. Und zweitens, gibt es keinen Tank bei Gott. Und das ist nicht von Putin abhängig, die Lieferung von Gnade. Die gibt es immer und wird es auch immer geben. Diese Gnade begleitet uns immer. Wenn ein Wohnungswechsel zum Beispiel ansteht, vielleicht ziehen eure Kinder aus zum Studieren oder zur Ausbildung um, oder ihr bekommt eine neue Arbeitsstelle, müsst auch umziehen. Und wenn ihr alt geworden seid, vielleicht muss man die letzte Wohnung beziehen in einem Seniorenheim oder einem Pflegeheim. Gott zieht immer mit. Und das ist seine unverdiente Gnade, dass er immer mitkommt. Gnade ist eben das, was uns unverdient zufällt. Und ich staune, dass der große Gott ein Auge immer auf mich hat und auf dich auch. Und Gottes Treue, so weit die Wolken gehen, das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft Gottes. Bei uns Menschen mit Treue, da haben wir Schwierigkeiten. Das ist nicht nur so gemeint in der Ehe, aber auch in Freundschaft und in vielen anderen zwischenmenschlichen Beziehungen. Gott ist aber unvorstellbar treu. Und er hält an dir, wenn du an ihn glaubst, treu fest. Auch wenn wir untreu werden, lesen wir im Neuen Testament, ist Gott treu. Ist nicht davon abhängig. Und wir sollen nicht denken, wir sind untreu geworden, haben gesündigt, dann hat uns Gott wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Nein, das ist nicht der Fall. Wie war das noch einmal? Er schaut auf uns und freut sich über uns. Nicht, weil wir gesündigt haben, aber dass wir seine Kinder sind. Und er wartet, dass wir dann zurückkommen. Sagt, ah, siehst du, Uwe, komm wieder. Ja? Ist doch toll. Ist nicht over in Gottes Augen, sondern es geht weiter. Das war ein Zitat von wem? Ist nicht ich over? Ach, von Schäuble. Okay, gut. Nicht aus der Bibel auf jeden Fall. Er hält an uns fest. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Er ist stark und hilft euch. Von ganzem Herzen freut er sich über dich. Nun ist es so, am jüngsten Tag werden wir alle vor Gott stehen. Keiner kann sich da herausziehen aus der Geschichte. Auch die, die nicht an Gott glauben. Alle werden wir dort vor Gott stehen. Und wir kommen dort nach einer langen Reise, manche nach einer kurzen Reise, nach einer heftigen Reise, nach einer gottlosen Reise vielleicht. Manche nach einem relativ leichten Leben, manche aber zerschlagen mit vielen Beulen, angeschlagenen Knien und Köpfen und was auch immer. Und auch in dem Wissen, dass sie versagt haben. Und was machen? Was macht Gott der Vater? Was macht Jesus Christus? Und was macht Heiliger Geist? Sie holen eine Kerze, stellen sie ins Fenster, damit wir sehen, da wartet jemand auf uns. Und da oben steht ein riesengroßes Schild. Willkommen daheim. Willkommen daheim. Gott freut sich, wenn du dann zurückkommst. Das wird uns sozusagen entgegenleuchten. Wir leben von Gottes Treue und von nichts anderem. Deshalb ist es wichtig für uns, dass wir auch Gott immer wieder sagen und uns, unsere Seele zurufen, ich will diesen meinen Gott nicht verleugnen. Ich will dabei bleiben. Und so er zu mir treu steht, will auch ich zu ihm treu stehen. Und das ist doch sein Erbarmen, das mich am Leben hält. Er schließt uns dann an diesem jüngsten Tag in die Arme und lädt uns an seinen Tisch. Über diesen Gott können wir nur staunen. Und wisst ihr was? Ohne diesen Gott will ich nicht leben. Ich will meinen treuen Gott in jeder Situation jetzt schon loben und preisen. Willkommen zu Hause. Vielleicht ist jemand unter uns, dem das noch nie so richtig klar geworden ist. Vielleicht hat er sein Leben so gefristet als Christ. Vielleicht hat er das noch nie so entschieden gelebt. Auch das mit Gottes Treue und dass er Gott loben und preisen kann an jedem Tag. Dann ist er herzlich eingeladen, das zu tun. Und für diejenigen, die noch keine Christen sind, aber Gott sie vielleicht in ihrem Herzen erfasst hat durch sein Evangelium, herzliche Einladung, nach dem Gottesdienst hier auf mich, auf die hier vorne stehen, auf die Ältesten zuzugehen, für sich beten zu lassen. Und am 16. Oktober haben wir die nächste Taufe. Das Taufseminar beginnt Mittwoch, nicht diese, sondern nächste Woche. Und wir haben da noch Platz im Taufbecken. Okay? Deshalb bitte anmelden. Aus unseren Klageliedern können Loblieder werden. Durch das Loben alleine verändert sich schon unsere Situation und Gottes Lob beginnt an jedem Morgen. Wir können jeden Tag so begrüßen mit Lob Gottes und wir loben Gott, weil seine Gnade und Treue so unermesslich groß sind. Ich möchte beten und dann stehen wir auf.